Guten Tag, schön, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast reinhören. Ich bin Suyin Kim und begrüße Sie ganz herzlich. Heute spreche ich mit Stefanie Hansen. Sie kennen Stefanie Hansen vielleicht nicht, aber vielleicht ist Ihnen Frau Tonis Parfum ein Begriff. Das ist eine Parfummanufaktur hier in Berlin mit Sitz in Mitte. Und Stefanie Hansen ist die Gründerin und der Kopf dahinter und natürlich Schönebergerin. Hallo Frau Hansen.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Frau Hansen, jetzt könnte man ja meinen, dass hinter der Marke Frau Tonis Parfum eine Parfümeurin, eine Nase steckt. Aber mit der Duftindustrie per se haben Sie ja eigentlich gar nichts zu tun gehabt vorher.
In der Tat. Also ich kläre das Ganze mal auf. Es ist natürlich etwas mysteriös. Viele fragen, gibt es Frau Toni wirklich? Ja, es gibt sie. Frau Toni ist meine Großmutter, jetzt 93 Jahre alt, lebt in Wanne-Eickel und ist sozusagen meine Inspirationsquelle für die Parfümerie. Das Zweite, ja, ich bin Autodidaktin, ich bin keine Parfümeurin, aber ich bin ein Mensch mit vielleicht einer guten Nase, denke ich, und mit einer ganz, ganz, ganz großen Liebe und Leidenschaft für gute Düfte. Und beides zusammen ergibt halt Frau Tonis Parfum, und das schon seit 2009. Aber um ins Detail zu gehen, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, erzähle ich später mehr.
Ja, da können wir gleich drauf eingehen, weil der Parfummarkt ist ja grundsätzlich ein heißer Konkurrenzmarkt. Und viele wollen sich ja auch natürlich auch mit Düften wie, sage ich jetzt mal, Chanel oder Gucci eindecken, weil das etwas ist, was man sich ja leisten kann von diesen Edelluxusmarken. So eine Tasche von Chanel, die kann man nicht ebenso bezahlen, aber ein Parfum vielleicht schon. Vielleicht hätte es ja auch damals für Sie, als Sie sich selbstständig gemacht haben, ja auch einfach ein Coffeeshop sein können mit leckeren Homemade-Cookies statt die Parfumbranche, weil das ist ja schon ein harter Markt.
In der Tat, es ist ein harter Markt, da sagen Sie ganz genau das Richtige, aber in Berlin lebend traut man sich, glaube ich, mehr als in anderen Städten in Deutschland. Und ich bin seit 2004 hier in Berlin und es gab vor vielen Jahren eben eine Situation, die mich dazu gebracht hat, diesen Mut aufzubringen und zu sagen, ich traue mich in dieser Stadt eine Parfümerie zu gründen, die so ganz anders ist als all die Douglas und Co's. Ich möchte etwas machen, das vielleicht den Anspruch hat, mit ganz vielen eleganten und hochwertigen Parfums zu arbeiten. Ich bin zu dieser Geschichte gekommen, weil ich selber auf der Suche nach einem Duft war. Ich saß mit meinem Mann, der ist Musikredakteur, in der Philharmonie und wir haben einem wundervollen Konzert gelauscht. Leider konnte ich mich nicht super toll konzentrieren, weil die Frau, die neben mir saß, so fantastisch geduftet hat, wie ich es in meinem Leben noch nicht gerochen habe. Und weil ich zu schüchtern war, um zu fragen, wonach denn meine Nachbarin riecht, habe ich gedacht, naja, kein Problem, ich mache mich auf den Weg und suche diesen Duft. Und ich habe ihn gesucht und gesucht und nicht gefunden. Aber gefunden habe ich etwas, was mich irritiert hat. Und zwar waren es die Gespräche, die ich mit Verkäuferinnen und Verkäufern über Düfte geführt habe. Die haben mich nicht befriedigt. Ich glaube, ich habe ein ziemlich gutes olfaktorisches Gedächtnis und ich konnte diesen Duft, den ich gerochen habe, sehr gut beschreiben. Er roch ätherisch, er roch farn und moosig grün. Und er hat aber trotzdem blumige Komponenten und ja, es war etwas, was mich wirklich magnetisiert hat. Aber gezeigt wurden mir nur Düfte, Prada, Gucci, Chanel, das Neueste, was im Store zu bekommen war. Und ich war entsetzt über die Art und Weise, wie Gespräche geführt worden sind über Düfte. Und ich dachte in dem Augenblick, ich würde das komplett anders machen. Ich würde sagen, der Duft ist der Star und nicht Marke, Model, Glimmer, Glitzer. Mir war das irgendwie nicht recht und ja, und so kam ich wirklich auf den Gedanken, eine Parfümerie zu gründen, die sich vielleicht hoffentlich wohltuend abhebt von all dem, was die Industrie uns anbietet. Und ja, gesagt, getan, 2009 gründete ich Frau Tonis Parfüm.
Wie lange hat es denn gedauert von der ersten Idee, von der ersten Inspiration bis zur eigentlichen Gründung? Das ist ja schon auch ein Schritt.
Also Sie werden vielleicht staunen, aber weniger als ein Jahr. Ich bin ein sehr, sehr pragmatisch denkender Mensch, arbeitender Mensch. Das heißt, Problem erkannt, Problem gelöst. Und In dem Augenblick, in dem mir nach meiner erfolglosen Odyssee klar war, ich finde das nicht, was ich suche, mache ich es einfach selber, habe ich sofort angefangen zu recherchieren, mich in die Duftmaterie einzugraben, Läden zu sichten, die eventuell genau den Standort in Berlin möglich machen oder perfekt dafür sind, einen Gründerkredit für dieses ganze Thema zu organisieren. Und ich würde sagen, vom Frühsommer 2009 bis Anfang Dezember war es weniger, viel weniger als ein Jahr. Und ich habe dann im Dezember direkt eröffnen können. Also es ging rasend schnell und das ist vielleicht auch ein bisschen meinem Naturell geschuldet.
Also passend zur Weihnachtszeit hatten Sie dann Ihren Laden geöffnet. Aber Sie haben ja schon angedeutet, Sie kommen ja nicht vom Fach, ne? Sie sind ja Laien. Ich meine, was war es denn, dass Sie gesagt haben, ich verlasse das, was ich bisher gemacht habe und konzentriere mich jetzt erstmal auf ein neues Business? Wie ist es denn dazu gekommen? Also ich meine, Sie haben es erzählt, ne? Ihnen fehlte die Inspiration, dieser Duft und wie halt auch über die Düfte gesprochen wurde. Aber das ist ja schon ein großer Schritt. Ja, es ist wirklich etwas komplett Neues anzufangen, wo man ja überhaupt nicht drin ist.
Vielleicht hat mir geholfen mein betriebswirtschaftlicher Hintergrund. Ich habe Betriebswirtschaft im Ruhrgebiet studiert. Ich hatte selber von 1998 bis heute auch noch eine Agentur, die Hotels berät, die Stadtmarketing macht, die weiß, wie Brandbuilding geht. Das heißt, ich bin auf dem Gebiet wirklich eine Fachfrau. Im Einzelhandel war ich es nicht und musste mir das tatsächlich erarbeiten. Habe aber sehr schnell Kontakt aufnehmen können zu guten Parfümeuren und habe mir ein Portfolio zusammengestellt, von dem ich überzeugt war. Und habe überlegt, dass ich Düfte anbieten möchte, die in ihrer Struktur und Qualität eben ganz, ganz besonders sind und die nicht dem Mainstream folgen, weil ich das so langweilig fand und gedacht habe, du lieber Gott, der 100. Blümchenduft, die machen das alle auf Nummer sicher, die ganzen großen Player, ich würde das anders machen. Naja, und so bin ich nach Grasse gereist und habe eine wirklich ganz hervorragende ein Parfumhaus gefunden, das mich unterstützt hat. Habe aber auch in Berlin einen Parfümeur gefunden, der ebenfalls gesagt hat, ich bin dabei, wir machen das. Naja, und aus diesem Impuls heraus ist Frau Tonis entstanden. Und ich glaube, dass es nicht nur mir so gegangen ist, dass die Leute Lust hatten auf Nischenparfums, auf eine andere Art über Duft zu reden, auch eine andere Art über Düfte mit Düften umzugehen, nämlich Duft nicht als Mittel zur Paarungshilfe zu begreifen. Aber das ist noch ein anderes Thema, da kommen wir vielleicht später noch zu.
Das klingt sehr spannend, auf jeden Fall müssen wir darauf noch eingehen. Aber Sie haben es ja gerade schon so schön geschildert, Sie haben ja dann wirklich den richtigen Zeitpunkt erwischt auch, ne? Und wenn ich so daran denke, dass Sie ja sehr schnell eröffnet haben, haben Sie ja auch ganz viel Glück auch dabei gehabt, ja, dass Sie Parfümeur gefunden haben, der gesagt hat, okay, ich lasse mich auf das Abenteuer ein. Aber trotzdem ist es ja grundsätzlich so, ein Geschäft zu eröffnen oder ein Business zu gründen, das dauert ja immer eine ganze Weile. Vor allen Dingen auch, man macht das ja nicht so aus der Lameng, wie man so im Rheinland sagt. Ne? Man braucht ja auch Finanzen. Und da frage ich mich tatsächlich, wie leicht war es denn für Sie, finanzielle Unterstützung auch zu bekommen?
Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wunderbarer Punkt in meiner Biografie. Also das war nicht leicht. Es war entsetzlich schwer. Und ich bin bei drei Berliner Banken gewesen 2009 mit entsetzlich dicken Ordnern, mit großen, großen Businessplänen und eben mit dieser fantastischen Idee im Kopf, Frau Tonis Parfum zu gründen und um Startkapital zu bitten. Und ich bin bei den drei Herren, es waren drei ältere Herren, abgeblitzt, ganz eiskalt. Also geglaubt hat mir niemand, dass das Projekt, was ich davor habe, von Erfolg gekrönt sein könnte. Also stand ich erstmal da und hatte nichts. Naja, und was ist dann in meinem Leben? Plan B muss her. Es gibt immer einen Plan B in meiner Tasche. Und ich habe gute Kontakte zu meiner Hausbank im Ruhrgebiet. Ich komme aus der allertiefsten Provinz, Wanne-Eickel. Provinziger geht's nicht. Und ich habe also bei denen bei meiner Hausbank der Sparkasse nachgefragt und habe es ihnen am Telefon geschildert, was ich vorhabe. Und was passierte? Die fanden es toll und sagten, ja, wo soll denn dann das Geschäft entstehen? Gibt es da irgendwas, was wir kennen? Und zum Glück kannten die hackischen Höfe, den hackischen Markt. Und das war denen irgendwie ein Begriff. Und sie sagten, das klingt gut, das Projekt finden wir gut, schicken Sie mal die Unterlagen. Und zack, bekam ich diesen Gründerkredit. Halleluja.
Ja, Wahnsinn. Da hat man sie also wahrscheinlich unterstützt. Das ist eine von uns, der müssen wir helfen.
Ich denke ja. Ne?
Und dann macht sie uns halt auch groß in Berlin. Ich meine, hier ist ja auch eine große Konkurrenz an Gründern. Ne? Und was ich sehr spannend finde, ist, dass sie gesagt haben, das waren drei ältere Herren, denen sie vorgesprochen haben und die sie alle haben abblitzen lassen. Ich frage mich gerade tatsächlich, das ist jetzt natürlich nur hypothetisch gedacht, glauben Sie, dass es anders gewesen wäre, wären Sie ein Mann gewesen?
Ja, 200%ig ja. Ich glaube, es hatte viel damit zu tun, als Frau anzufragen und aber auch als Frau mit dem vielleicht Klischee-Thema Parfum anzufragen. Ich bin keine Parfümeurin, das habe ich gerade schon gesagt, und denen hat das natürlich von der Basis nicht gereicht. Und ich glaube, auch das spielte eine Rolle, Klischee bedienen, Frau zu sein, auf dem Gebiet des Einzelhandels keine Erfahrung zu haben, sinnlos. Also ich hätte mir ein Bein abhacken können und ich hätte diesen Kredit nicht bekommen. Nein. Als Mann mit wahrscheinlich denselben fehlenden Attituden hätte das bestimmt anders ausgesehen, weil ich glaube, Männer, die machen dann das Ding und rocken die Geschichte gemeinsam. Und und mir ging es dann eben nicht so gut damit.
Das habe ich mich tatsächlich gefragt, als ich auch so ein bisschen gelesen habe, wie Frau Tonis entstanden ist. Und da dachte ich so, das ist ja eigentlich schon fast klassisch. So, ne? Da kommt eine Frau daher, ich sage es so, daher und will was gründen. Und dann sind es in der Regel Männer, vor denen man dann halt so steht und zur Bittstellerin wird. Ne? Das ist ja auch keine schöne Situation eigentlich, oder?
Nein, es war keine schöne Situation. Ich weiß, dass ich das demütigend fand. Und die Bitte, immer weitere Unterlagen, immer dickere Ordner anzuschleppen, erzeugte bei mir schon kafkaeske Gefühle. Und ich wusste ja, ich wollte gerne im Dezember öffnen. Dieser Druck, der dann auch herrscht, wenn Parfum gekauft wird, dann natürlich in der Weihnachtszeit, und ich wollte diesen Schwung mitnehmen, hat mich natürlich selber wahnsinnig, ja, schon fast erpresst. Also ich musste eine Lösung herbeischaffen, dass die dann letztendlich mal meine eigene Hausbank im Ruhrgebiet funktionierte, ist ja irgendwie schon fast grotesk, aber ja, zum Glück gibt's ja das Telefon und über mehrere Jahre gute Geschäftsbeziehungen kannten die mich ja auch. Und die wussten, dass das, was ich vorhabe, keine Wolkenkuckucksheime waren, sondern fundierte Überlegungen und gute Businesspläne. Und und dass Berlin 2009 einfach eine unglaubliche Dynamik schon hatte. Also das Vertrauen von denen war so groß. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle, falls mich jemand hören sollte, an die Sparkasse im Ruhrgebiet. Merci.
Ja, das ist ganz toll, vor allen Dingen das über Telefon auch zu machen. Ne? Das ist eine große Vorschusslorbeeren, die man da geschenkt bekommt. Dann haben Sie halt im Dezember 2009 eröffnet. Und da frage ich mich, welche Duftkreationen hatten Sie denn da schon im Portfolio und wie sind die entstanden?
Zu diesem Zeitpunkt habe ich Duftkreationen eingekauft, die völlig unbekannt waren, aus Grasse zum Beispiel, von einem Parfumhaus, das seit 1748 existiert. Aber ich habe gemerkt, dass das Düfte waren, die mich angesprochen haben, die eben nicht Klischees bedient haben und auf Menschen wirken wie verführerisch, Komponenten, sportlich junge Parfums, die irgendwie eine ganz klassische Klientel ansprechen. Ich wollte Düfte haben, an denen man sich auch reiben kann, die einfach viel komplexer sind und unverwechselbarer. Und mit diesen bin ich gestartet. Das Verrückte war, dass tatsächlich kaum, dass ich eröffnet hatte, damals in der alten Schönhauser, eine Redakteurin der Vogue erschienen war. Ich hatte Pressemitteilungen verschickt und habe einfach auf mich aufmerksam machen wollen. Und sie kam und sie schnupperte und sie war begeistert. Und versprach, dass es einen Artikel geben würde im April des nächsten Jahres. Und als dann diese April-Vogue erschienen war, suchte ich nach diesem Artikel, weil ich natürlich einen winzigen kleinen Streifen irgendwo rechts unten in der Ecke suchte. Und was war passiert? Sie hat eine Doppelseite geschrieben, eine euphorische Hymne auf Frau Tonis Parfum. Und damit, ja, ging das Ganze richtig groß los. Und dieser Vogue-Artikel hat Frau Tonis tatsächlich ins Rollen gebracht. Anschließend kamen Redakteure vom ZDF, von der FAZ, von der FAS, von der Süddeutschen. Ich weiß nicht, wer alles da war. Aber ich glaube, dass das so eine Initialzündung gewesen ist im April 2010. Und ab da ging es wirklich richtig gut los.
Das ist ja großartig. Ja, ich bin auch immer wieder erstaunt. Also A, ist es natürlich großartig, ne, so ein Glück zu haben, dass eine Vogue-Redakteurin vorbeikommt und dann gleich so einen großen Artikel schreibt. Aber was ich auch tatsächlich immer wieder erstaunlich finde, ist, die Leserinnen, die gehen dem dann nach, ne, was da so empfohlen wird. Das ist ja schon auch ein Riesenglück, gerade wenn man so am Anfang steht und was neu gegründet hat. Jetzt haben Sie ja gerade so ein bisschen geschildert, dass Sie am Anfang so Düfte aus Gras hatten. Aber irgendwann mal haben Sie ja dann sicherlich auch ganz eigene Kreationen entwickelt. Wie ist denn da so der Prozess? Wie lange dauert das, bis Sie sagen, jetzt ist dieser Duft verkaufsbereit?
Es kann bis zu 2 Jahren dauern, es kann aber auch schneller gehen. Es kann sein, dass ein Duft auch nach 6 Monaten schon für mich perfekt ist. Das ist unterschiedlich. Um mal so einen groben Einblick zu geben, wie so etwas funktioniert. Als am Anfang ist die Idee, es ist wirklich wie bei einer weißen Leinwand und es gibt in meinem Kopf eine Skizze und die muss ich natürlich übersetzen und ich fahre dann nach Graz und arbeite mit einer Parfümeurin zusammen an diesen Ideen, die ich entweder allein habe oder auch mit meinem Team zusammen geboren habe und dann versuchen wir uns dieser Idee zu nähern. Ich versuche das mal am Beispiel von dem Duft Tee Arabique. Privat reise ich leidenschaftlich gern. Ich bin gerne auf den Spuren der Antike unterwegs, auf den Spuren eben der alten Griechen, der alten Römer. Und bei meinen Reisen nach Ägypten war ich von dem Land fasziniert, von den Altertümern, vom Nil, von diesem Gefühl der Lebendigkeit der Menschen, der Märkte. Und ich hatte also diese Erinnerung an diese Reisen in meinem Kopf und habe überlegt, das in einen Duft umzusetzen. Das wäre wundervoll. Und habe dieses Thema der Parfümeurin in Graz geschildert und wusste von vornherein, in diesem Duft müssen einige Komponenten verarbeitet sein, die ich dort wirklich erlebt, getrunken, gegessen, gerochen, gefühlt habe. Bitte lasst uns zusammen arbeiten an einer Rezeptur, die auf jeden Fall schwarzen Tee, Moschus und Quitte beinhaltet. Und das sozusagen war mein Basisdenken. Aus dieser Grundidee herausgearbeitet haben wir Tee Arabique über einen sehr langen Prozess. Das sind Arbeitsschritte, die sozusagen immer mal wieder mit neuen Impulsen umgeben müssen. Das heißt, in einem Duft stecken manchmal bis zu 200 Einzelkomponenten. Man sitzt an einer großen Duftorgel und überlegt, probiert, verwirft. Und das kann immer wieder von Neuem passieren. Mal hat man den Eindruck, man ist wirklich schon in einer Parfumentwicklung sehr weit und merkt aber, man ist in eine Sackgasse gelaufen. Es kann auch sein, dass der Duft dann vielleicht nicht die Entfaltung auf der Haut hat, die man sich wünscht, oder er hat überhaupt nicht das Volumen, das man sich vielleicht von vornherein ausgedacht hat. Aber bei Tee Arabique ist es uns gut gelungen, glaube ich. Es ist wirklich einer der Bestselling Produkte von Frau Tonis überhaupt. Es ist ein Gourmand-Duft, man nennt das so, weil er so vollmundig ist und weil er mit zuckrigen Aromen spielt und weil er vielleicht auch ganz gut in die Zeit passt. Die Leute lieben Düfte, die sie umschmeicheln und dieser Duft, der erfüllt genau diesen Zweck. Der Duft ist für einen selber da, der macht einen glücklich und der nimmt einen mit und fröhlich und vielleicht einfach auch ein Trostspender, der in diese Zeit super gut passt.
Jetzt machen Sie mich wirklich neugierig, den muss ich ja mal schnuppern. Sie sagen ja selber, Sie sind keine Nase, aber haben so ein Gespür für Düfte und Sie nehmen dann Eindrücke mit. Ist es denn auch so, dass Sie dann zum Beispiel wir zum Beispiel in dem Fall der Reise auch Dinge mitnehmen, wo sie sagen so, das riecht danach, das muss ich mitnehmen, Blumen oder Holz, egal was sie da finden, wo sie sagen, das müsste eigentlich alles mit da rein?
Ja, das tue ich, weil ich so etwas brauche. Also mir reicht es gar nicht, Erinnerungen nur fotografisch festzuhalten. Ich führe kein Tagebuch, das mache ich nicht, aber ich liebe es, auf Märkte zu gehen, Gewürze zu kaufen. In Ägypten habe ich sehr viele Tees getrunken und auch gekauft. Auf dem Markt in Aswan bin ich mit einem Reiseführer unterwegs gewesen und habe ganze Koffer voll mit nach Hause gebracht. Ich bin froh gewesen, dass der Zoll das nicht untersucht hat. Wer weiß, ob es Ärger gegeben hätte. Aber ja, ich brauche das. Ich brauche das einmal, das Haptische. Und ich fühle eben ganz gern die Minze, die ich dann auch aufkoche und zu einem Tee in meinem Büro verarbeite. Und ich brauche den Blick auf Erinnerungen. Und das hilft mir auch tatsächlich sehr bei der Kreation von Düften wie zum Beispiel Tee Arabique. Das ist, glaube ich, auch immer noch mal so ein bisschen wie ein Schatzkästlein, das ich dann öffne und mich viel besser an einzelne Situationen erinnern kann. Und ich habe auch Gewürze zum Beispiel auf einer speziellen Insel am Nil gekauft, auf der Isis-Insel. Das hat mich so beeindruckt, morgens um 7 schon dort zu sein und auf einen Gewürzhändler zu treffen, der sozusagen den Tag erwartet hatte. Und ja, mit Händen und Füßen haben wir versucht, uns zu unterhalten. Und ich habe sehr viele Gewürze bei ihm gekauft. Das war ein magischer Morgen für mich. Und ich nehme das wirklich mit und es fließt ein in die Komposition und in die Kreation von Düften.
Das klingt total spannend. Und ich kann das mir richtig gut vorstellen, wie Sie da stehen vor dem Händler bei der Sonne, die gerade so aufgegangen ist. Das sieht traumhaft aus. In meinem Geiste sieht das schon sehr, sehr traumhaft aus. Seit wann gibt es denn den Tee Arabique?
Der ist noch relativ jung, seit ungefähr 2 Jahren. Ich bin 2015, 16, 17 in Ägypten gewesen, würde wahnsinnig gerne wieder dorthin, aber gut, zurzeit ist das Reisen nicht das Allerklügste, was man machen kann. Also Ägypten muss noch ein bisschen warten, aber ich habe eh schon Pläne für eine neue Route Kairo, dann Richtung Luxor. Ich möchte das Ganze nochmal umdrehen. Ich bin immer sonst in Luxor gestartet und Richtung Kairo gereist und ja, vielleicht gibt das nochmal neue Erkenntnisse und wer weiß, was ich dann mitbringe.
Ganz bestimmt. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch mal richtige Flops gab, also bei den Kreationen, wo Sie gemerkt haben, so, das funktioniert nicht, A, im Verkauf, ne, das ist das eine, oder wo Sie sagen, ja, am Anfang fühlte sich der Duft noch richtig an, aber jetzt fühlt er sich gar nicht mehr an. Also es ist immer auch ein Gefühl, was ja auch erzeugt wird mit einem Duft.
Also wenn ich von Flop reden möchte, dann kann ich eigentlich sagen, ich bin gescheitert an einem Duft, der mir so wichtig war. Ich liebe frische Kräuter. Das ist für mich essentiell für gutes Essen und ich wollte unbedingt einen guten Duft erzeugen oder herstellen, der mit Basilikum arbeitet. Seit ungefähr 6 oder 7 Jahren versuche ich es immer, immer wieder. Ich lasse nicht locker. Aber ja, ich muss mir im Moment noch das Scheitern eingestehen, weil alles, was bisher kreiert, komponiert worden ist, riecht einfach nicht so wie die Nase in einen Bündel frischen Basilikum zu stecken. Das ist nicht vergleichbar. Vielleicht ist es aber auch gut, dass es manche Dinge gibt, die sich überhaupt nicht übersetzen lassen. Und sollte es mir jemals gelingen, werde ich, glaube ich, das größte Patent der Welt darauf anmelden. Es funktioniert nicht. Es riecht einfach nicht so und ich kann mir das auch nicht schönreden. Ja, zurzeit ist das mein persönlicher großer Flop. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also auch die Parfümeurin und auch ein Parfümeur aus der Schweiz, mit dem ich zusammenarbeite, wir sind im Augenblick noch relativ verzweifelt und wir können es uns auch selber nicht ganz gut erklären, warum es so ist, wie es ist, aber wir nehmen es einfach mal hin.
Ja, das ist das Geheimnis der Natur, dass die Natur für sich bewahren will vielleicht. Das ist doch auch was schön Mystisches, dass man das nicht knacken kann, dieses Geheimnis, oder?
Ja, ich verbuche das unter, es ist mystisch. Ja, es gibt nicht die richtige Erklärung. Ich habe in der Literatur danach gesucht, ich habe mit anderen Parfümeuren darüber geredet. So ganz genau weiß es keiner, aber wir können es uns alle nicht schönreden und so tun, als würde ein Duft nach frischem Basilikum riechen. Ja, vielleicht ist es so, wie Sie gerade sagen, die Natur behält dieses Geheimnis für sich und dann ist es vielleicht irgendwann gut und irgendwann lasse ich dann auch los.
Wie ist es denn eigentlich, Sie haben ja schon vorher ein bisschen geschildert, wie halt die Duftkreationen entstehen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, aber das ist ja nicht das Einzige, was Frau Tonis Parfum von anderen Duftmarken unterscheidet, sondern es ist ja auch die Unternehmensführung. Können Sie da ein bisschen was schildern? Was macht Ihr Unternehmen vielleicht ein bisschen anders als andere, auch wenn Sie nicht Einblicke in andere Unternehmen haben, aber was macht Ihr Unternehmen so besonders?
Ich glaube, dass unsere Kunden merken, dass ein anderer Geist herrscht, eine andere Philosophie im Verkaufen, im Beraten. Es gibt bei uns überhaupt gar keinen Verkaufsdruck. Das heißt, wer zu uns in den Store beim Checkpoint Charlie kommt, der ist uns als Duftliebhaber willkommen, der vielleicht einfach mal Lust hat zu schnuppern und sich unser Konzept anzuschauen, mit uns zu philosophieren, sein olfaktorisches Tagebuch aufzuklappen. Und ja, vielleicht auch einfach mal von uns wegzugehen und zu sagen, es war nett, aber ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht kaufe ich demnächst oder vielleicht auch gar nicht, aber es ist okay. Das spürt man bei uns. Dann kommt als Zweites hinzu, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkauf anders reden. Es ist überhaupt wichtig für mich, dass dort Menschen arbeiten, die wie Menschen reden und nicht wie Verkaufspersonal. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber es sind eben Mitarbeiter da, die ganz viel Liebe zum Duft haben und die keine Marketing-Schulung haben und auch kein Verkaufstraining und die nicht pushy sind, sondern die einfach entspannt sind, höflich und Freigeister. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die in Teilzeit bei uns beschäftigt sind, die Freude an ihrem Job haben und die diese Ruhe ausstrahlen. Und ich glaube, das ist eben Teil des Erfolgsgeheimnisses. Und das kriegen wir ganz oft zu hören, dass wir besondere Menschen haben, die besonders eine Ausstrahlung haben, wie man sie sonst vielleicht nicht findet. Ich bin da ganz stolz drauf, und es war von Anfang an eine Überlegung nach meinen 2009er Erlebnissen, als ich so enttäuscht war, dass mir keiner zugehört hat. Und ich wollte unbedingt dieses Zuhören in meinem Store möglich machen.
Wie haben Sie denn dann Ihre MitarbeiterInnen ausgesucht? Also ich meine, jeder hat ja so eine Vorstellung davon, wie man am besten verkauft. Vielleicht hat man das ja auf eine bestimmte Art und Weise gelernt. Das zu verlernen, stelle ich mir allerdings auch sehr, sehr schwierig vor.
Ich habe Anzeigen aufgegeben, in denen ich schon genau darauf hingewiesen habe. Ich suche Quereinsteiger mit großer Liebe zum Duft. Das heißt, ja, es müssen Kenntnisse in Sachen Nischenparfum vorhanden sein und es muss einfach auch viel Allgemeinwissen vorhanden sein und gerne auch eine Fachrichtung, Psychologie, vielleicht Architektur, vielleicht im Studium befindlich, aber auch Künstler, Kindergärtnerinnen. Also es ist alles möglich, aber bitte, bitte, bitte nicht 15 Jahre in der Kosmetikbranche völlig durchgenudelt und man reißt seinen Streifen ab, das nicht. Und es haben sich erstaunlich viele Leute in Berlin gemeldet, die unglaublich spannende Biografien hatten, die Lust hatten auf Teilzeitjobs, weil auch das ist, glaube ich, Teil des Erfolgsgeheimnisses. Jemand, der das 5-6 Tage in der Woche macht, der ist müde. Und das 3 Tage zu machen, zu einem guten Gehalt, zu einer Provision, die ich anbiete, mit tollen Kollegen, ist es was ganz anderes. Und ich glaube, das macht uns auch aus, dass wir sowas Familiäres aussenden, ausstrahlen. Und die Leute, die für mich arbeiten, die bei mir beschäftigt sind, das ist mein Team, das ist wirklich wie eine Familie. Ich schätze das sehr, das ist für mich toll, jeden Tag dort zu sein, mit denen arbeiten zu dürfen. Das Ganze ohne Druck ist, glaube ich, echt fantastisch und es funktioniert.
Wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie denn im Moment?
Also wir sind zurzeit 12. Ich hoffe bald wieder 14, wie vor der Pandemie. Es läuft fantastisch. Online-Shop läuft ebenfalls wirklich sehr, sehr gut. Wir wachsen und gedeihen, aber eben in kleinen Schritten. Und das soll auch so weiterhin so funktionieren. Und ich möchte nicht mit 15 weiteren Filialen das Land überschwemmen, sondern es wird einen Flagship-Store weiterhin geben und wir multiplizieren die Marke über Wiederverkäufer. Das heißt, sie finden uns in ausgewählten Concept-Stores, in manchen Hotels und ja, tatsächlich auch, ich gebe es zu, im KDW.
Ja, das KDW ist nicht die schlechteste Adresse. Also ich muss sagen, das ist doch toll. Also KDW, wer es dahin geschafft hat, hat es doch geschafft, oder?
Danke für das Kompliment. Nehme ich sehr, sehr gerne.
Jetzt ist es ja so, dass nach wie vor immer noch mehr Männer gründen als Frauen. Ne? Frauen sind immer noch tatsächlich in der Unterzahl, eher selten. Wie sehen Sie sich denn als Geschäftsfrau in einer männerdominierten Businesswelt? Wie sehen Sie da Ihre Rolle? Sehen Sie sich vielleicht auch als Role Model, als Vorbild?
Ich glaube, ich denke gar nicht so oft darüber nach. Es ist schon so, dass ich mal stutze, wenn ich in Männerrunden bin. Ich bin hin und wieder mal eingeladen, Impulsgeber zu sein und stelle schon fest, wie das ist, wenn so ein Raum Testosteron geschwängert ist und ich selber das Problem habe, zu Wort zu kommen. Das, ja, irritiert mich, macht mich vielleicht auch manchmal ein bisschen wütend. Aber ich glaube, diese Stadt hier hat so einen großen Geist, so viel Toleranz und auch so viel Dynamik, dass ich mir mittlerweile meine Netzwerke selber suchen kann. Manchmal gründe ich die auch und bin gerne unterwegs und vernetze mich mit Menschen, die so ticken tatsächlich wie ich, die dieses Denken überhaupt nicht mehr haben in Kategorien Männer, Frauen, alt, jung, schwarz, weiß, sondern ich glaube immer, uns eint ja dann eher die Lust am Machen, Tun, Erfinden, neue Impulse setzen und neue Zielgruppen zu erobern. Und da habe ich so viele spannende Menschen in dieser Stadt getroffen, dass ich auf diese Frage nicht so klug antworten kann, wie ich vielleicht möchte. Denk zu wenig über das nach, weil ich vielleicht zu sehr damit beschäftigt bin, anders zu sein.
Da haben Sie aber was ganz Wichtiges angesprochen, das Netzwerken. Das ist ja unheimlich wichtig, wenn man selbstständig ist. Und das ist ja egal, in welcher Branche man tätig ist. Und da sind tatsächlich Männer nach wie vor auch noch besser drin und erfahrener. Frauen tun sich da manchmal schwer. Da wäre es doch eigentlich auch ganz schön, ich meine, weil es so wenig Frauen gibt, die gründen, da auch sich zu überlegen, so wie könnte man denn Frauen auch Mut machen, mit einer Idee wirklich an den Markt zu gehen? Jetzt unabhängig davon, ob das nun eine völlig verrückte Idee ist oder nicht. Also ich meine, man hätte ja auch sagen können, das haben Sie ja auch selber erfahren, naja, die Idee, die Sie da haben, ist ja völlig verrückt. Sie kommen nicht vom Fach, wollen gegen Chanel und Co. antreten und glauben auch noch erfolgreich zu sein.
Wie kommen Sie denn darauf?
Genau. Wie kommen Sie denn darauf, genau.
Ja, ja. Tatsächlich ist es so, es gibt mehrere Möglichkeiten in Berlin, sich Netzwerken anzuschließen. Wenn man da mal ein bisschen im Netz ein bisschen simpel googelt, findet man garantiert Gruppen, Initiativen, AGs, Verbände, Vereine. Und ich rate einfach dazu, mal zu schauen, wo man vielleicht mal hineinschnuppern kann im wahrsten Sinne des Wortes, bevor man sich zu einer Mitgliedschaft entscheidet. Ansonsten stehe auch ich super gern zur Verfügung und gebe gerne Tipps zur Gründung. Ich habe vor 2 Jahren gemeinsam mit einem Ableger der H&M Group eine Art Gesprächskreis, Workshop zum Frauentag gemacht und wir haben sehr viele Frauen eingeladen, über dieses Thema zu reden, Gründung und Schwierigkeiten, was können wir tun, um eben nicht dazustehen und zu sagen, ich bin gescheitert, sondern um diesen berühmten Plan B aus der Tasche zu ziehen. Es waren 70 Frauen da und wir haben sehr offen und sehr entspannt darüber reden können und ja, ich fand auch erstaunlich, dass das Thema Scheitern oder Hindernisse überwinden sehr, sehr intensiv besprochen worden ist. Das ist auch was ganz Wohltuendes. Männer tun das so ungern, über ihre Fehler oder Probleme zu reden. Aber Frauen können sich viel besser austauschen. Also auch hier an dieser Stelle, wer Lust hat, sich mit mir auf einen Kaffee zu treffen oder mir eine Mail zu schreiben, vielleicht einfach mal einen Rat einzuholen. Ja, ich bin da, einfach an post@frautonis bitte oder durchklingeln. Ich bin da und ich berate gern und gebe gerne einfach mal einen Hinweis und finde es völlig okay zu sagen, auch wenn wir uns nicht kennen, sprechen Sie mich an. Ich habe Lust dazu. Ich bin seit Jahren jetzt im Business und ich bin zum Glück erfolgreich. Aber ich kenne eben auch Schwierigkeiten. Und warum sollen wir nicht reden?
Das ist ein sehr, sehr schönes Angebot, vor allen Dingen, weil Sie gerade auch das Stichwort nannten, Scheitern. Ich habe immer so den Eindruck, und das ist gefühlte Empirie nur tatsächlich, dass Frauen tatsächlich eher dazu neigen, sehr, sehr selbstkritisch zu sein. Selbstkritischer als Männer sowieso, aber sehr selbstkritisch zu sein und schneller auch von Scheitern sprechen. Dieses Wort habe ich aus meinem Wortschatz gestrichen, weil ich persönlich finde, dass Scheitern immer etwas impliziert, eine Wunde, die niemals wirklich verheilt ist. Und wenn man dann über dieses Ereignis spricht, platzt die wieder auf. Und deswegen spreche ich persönlich selber lieber von Erfahrungen. Und jede Erfahrung, auch die Erfahrungen, die wehtun, ich spreche jetzt nicht von schlechten Erfahrungen, weil ich finde immer die Erfahrungen, die auch wehgetan haben, die einen wütend gemacht haben, entpuppen sich am Ende als gute Erfahrung, weil man auch im besten Falle daraus lernen kann. Und deswegen, ich persönlich, ich mag das Wort Scheitern nicht so gerne. Und es ist auch ganz wichtig, was Sie sagen, Männer reden nicht darüber.
Nein, ich glaube, die haben sich das wegtrainiert. Ich hoffe aber, dass eine neue Generation von ganz anders denkenden Männern auf uns zukommt. Ich habe einen 16-jährigen Sohn, der so anders tickt, zum Glück, der so viele Facetten mit sich bringt. Ich bin jeden Tag überrascht. Lieber David, du machst es großartig. Da ist was unterwegs, was mir so viel Freude macht, so viel Mut und so viel Veränderung. Vielleicht ist da was, was wir gesät haben. Es ist schon, glaube ich, bei uns eine andere Generation. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und merke, dass ich ganz anders ticke als meine Eltern, als natürlich auch meine geliebte Omi Toni. Und so wie ich auf die Welt blicke, wie ich meinen Sohn erziehe, mit viel Toleranz, aber auch mit viel Lust und viel Erkenntnisgewinn, geht da was in eine Richtung, die mir Mut macht oder die mich hoffnungsvoll sein lässt, dass da Männer unterwegs sind, die immer partnerschaftlich orientiert sind im Business, die nicht mehr dieses Ellenbogen-Konkurrenzdenken-Ding fahren, sondern ja, die Lust haben, gemeinsam Themen zu entwickeln. Also vielleicht können wir da auf was ganz Großes hoffen. Ich hoffe es zumindest.
Wo wir gerade bei Hoffnungen sind und Wünschen, meine abschließende Frage an Sie. Was gibt es an Wünschen und Zielen neben dem Basilikumduft, auf das Sie jetzt vielleicht gerade aktuell hinarbeiten oder etwas, wo Sie sagen, das habe ich auf jeden Fall vor in den nächsten 2, 5 oder 10 Jahren?
Oh ja, ich tue mich immer so schwer mit Visionen. Bin eigentlich im Augenblick so glücklich, dass wir so gut durch die Pandemie gekommen sind. Dass E-Commerce einen so großen Stellenwert einnehmen würde, habe ich damals nicht gedacht, vor 3, 4, 5 Jahren. Ja, unser Online-Shop war schon immer gut, der ist jetzt noch besser geworden und wir verschicken wirklich, soweit es geht, in aller Herren Länder. Ich weiß, dass aber auch da die Konkurrenz nicht schläft. Das heißt, ich muss auch schauen, dass diese Website, dieser Webshop jeden Tag funktioniert, dass da kein Cyberwar, irgendwas Dramatisches passiert. Das wäre für die Marke wahnsinnig schwierig. Klar, nicht nur für uns, sondern für viele andere auch. Und ja, ich habe viele Ideen für viele Düfte, weil ich in der Vergangenheit auch viel unterwegs gewesen bin, die Augen offen habe. Manchmal ist es auch so, dass einen Menschen, die man trifft, inspirieren zu düften oder dass dass Kochphasen mich inspirieren. Ich bin ein großer Otto Lengi-Fan, wie könnte es in Berlin noch anders sein? Auch das sind Dinge, die irgendwie in neue Duftkreationen einfließen. Ja, wenn Sie mich fragen, wohin geht die Reise, so genau weiß ich nicht, aber ich weiß, in geordneten Bahnen und im richtigen Tempo mit diesen tollen Leuten, die mich umgeben, weiter, immer weiter.
Dann wünsche ich Ihnen auf Ihrem Weg weiter ganz viel Glück. Gesundheit natürlich, das ist ganz, ganz wichtig dieser Tage, aber grundsätzlich immer. Und hoffe für Sie auch, dass Sie Ihre Ziele umsetzen können, dass Sie reisen können, um sich inspirieren zu lassen. Und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass ich hier sein durfte.
Und ich danke, dass ich in diesem Podcast sein durfte.
Ja, schön. Ja, das war für mich völlig neu, dass Sie Schönebergerin sind. Also wir sind uns noch nicht begegnet, aber vielleicht, weil wir uns auch noch nicht kannten. Das wird sich jetzt sicherlich ändern.
Das hoffe ich sehr.
Wenn Sie, liebe HörerInnen, mehr erfahren wollen von der Berliner Duftmanufaktur Frau Tonis Parfum, dann gehen Sie doch auf die Webseite, und zwar ist das frau-tonis-parfum.com. Dort finden Sie auch einen Dufttest, der Ihnen eine gute Entscheidungshilfe für den richtigen Duft sein kann. Ich freue mich, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast dabei waren. Mein Name ist Suyen Kim und ich lade Sie herzlich ein, auch beim nächsten Mal wieder reinzuhören. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.